Amen. Vater, wir geben dir diese Zeit heute Morgen.
Amen.
Damit dein Reich kommt auf dieser Erde.
Amen.
In uns und mit uns.
Amen.
Ja, wir sagen dir, durch dein Wort musst du unseren Geist erwecken.
Amen.
Du musst in uns hineinschreiben, was in deinem Herzen ist.
Amen.
Wir demütigen uns vor dir und bitten dich um Licht und Offenbarung.
Amen.
Lob den Herrn. Sehr gut, die Zeit zu nutzen, den letzten Tag dieses Jahres, für die wichtigste Sache dieses Universums, nämlich das Reich Gottes. Man kann mit vielen Dingen sich beschäftigen, aber für uns Menschen gibt es nichts Größeres, womit wir uns beschäftigen, füllen und hingeben können, als das Reich Gottes. Alles, was wir sonst haben, ist am Ende vergänglich. Es bleibt nicht. Selbst wenn du etwas wirklich Großes erreichen solltest, es ist doch vergänglich. Aber dieses wunderbare Reich Gottes, für das wir bestimmt sind, das ist ewig. Und kommt bald und bleibt in Ewigkeit.
Amen.
Ist wunderbar. Halleluja. Und ich hoffe, dass der Herr uns in diesem Tag und morgen einen Eindruck geben kann, dass sein Erscheinen des Reiches sehr nahe ist und auch wie es kommt.
Amen.
Und wie unsere Mitarbeit dafür aussieht. Denn es hängt entscheidend von unserer Mitarbeit ab, dass dieses Reich bald auf diese Erde kommt.
Amen.
Halleluja. Doch. Und der Herr selbst, unser Herr, hat in seinem Gebet, das er den Jüngern gelehrt hat, sehr klar gemacht, welche Stellung das Reich Gottes hat in seinem Leben und in Gottes Plan. Er sagt den Jüngern in dieser Reihenfolge, wie sie beten sollen, und zeigt ihnen damit, was wirklich wichtig ist. Er sagt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme.
Amen.
Halleluja. So ein kurzes Gebet. Und es wird tausende Male gebetet, jeden Sonntag bei so vielen Christen. Aber wie oft wird dieser Satz mit so einem Verlangen und so einem Wunsch gebetet, dass es auch geschieht.
Amen.
Gebet ist nicht etwas, damit wir eine Zeit füllen in einem Gottesdienst. Gebet ist dafür da, damit etwas geschieht. Gebet ist dafür da, dass Gottes Plan erfüllt wird. Deshalb, wenn der Herr betet, dein Reich komme, dann damit es geschieht. So sollen wir auch beten, besonders in diesen Tagen. Mit einem Wunsch und einem Verlangen, Herr, erscheine bald. Dein Reich muss auf diese Erde kommen. Ja, wir sehen. Oh, wir sehen hier schon einiges. Ja. Kann man es überhaupt gut sehen?
Wir haben hier eine ausgedruckte Version auf diesem Papier. Das ist derselbe. Wer es nicht gut sehen kann, kann immer hier drauf schauen.
Ja, und zwar, um uns einen Eindruck zu geben, in was für einer Zeit wir heute leben und was wirklich bald geschehen wird, haben wir hier ein Schaubild, das eigentlich die ganze Bibel zusammenfasst auf eine Seite. Das ist sehr gut. Ja, also der Überblick, worum geht es? Die Bibel ist sehr, sehr dick, aber wir sehen hier, ich hoffe, man kann hier sehen wir 1. Mose 1, Vers 1, offensichtlich der erste Vers der Bibel, und hier sehen wir Offenbarung 22, letzte Kapitel der Bibel. Also es geht wirklich von Anfang bis Ende. Und die Absicht, das hier zu zeigen, ist, damit wir einen Eindruck bekommen, was unser Gott tun möchte. Gott hat dieses Universum nicht geschaffen aus Zufall und ohne eine Absicht. Gott hat eine tiefe, verborgene Absicht mit diesem Universum und mit uns Menschen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Weil nur wenn wir es begreifen, können wir mitarbeiten. Wenn ich in meiner Arbeit nicht weiß, was im nächsten Jahr erreicht werden soll, dann kann ich mit Sicherheit nicht viel dazu beitragen, dass etwas erreicht wird von dem, was geplant ist. Und wenn Gott einen großen Plan hat, aber wir kennen ihn nicht, wir wissen es nicht, was in seinem Herzen ist, wie gut und wie klar können wir dann mitarbeiten? Es ist nicht möglich. Deshalb möchte Gott uns alle wissen lassen,
Amen,
was er heute tut,
ja,
und was er getan hat. Und zwar, wenn der Herr sagt, dein Reich komme, dann drückt er damit aus, dass Gott schon immer sein Reich auf diese Erde bringen wollte. Wir sehen hier, das ist die vergangene Ewigkeit. Deshalb geht der Pfeil nach links. Und das ist der Zeitpunkt von Gottes Schöpfung. Der erste Vers der Bibel sagt ja, im Anfang oder am Anfang, je nach Übersetzung, schuf Gott die Himmel und die Erde. Wann das geschehen ist, das wissen wir nicht. Die Bibel sagt uns einfach im Anfang. Ja, Gott ist ewig. Aber im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und diese Erde, die er geschaffen hat, sagt uns das Buch Hiob, Hiob 38. Ich möchte mal ein Vers vorlesen. In Hiob 38 redet die Bibel von dem Anfang. Und zwar in Vers 4 sagt Gott, wie es war, als er die Erde schuf. Wo warst du, sagt Gott zu Hiob, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Er sagt, wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Das ist eine wunderbare Beschreibung. Gott zeigt, er hat diese Erde geschaffen, wie ein Architekt, mit einer Messschnur. In diesem Universum und dieser ganzen Schöpfung bestätigen alle Physiker und Wissenschaftler, ist alles so perfekt und auf die genaueste Kleinigkeit und Genauigkeit ausgelegt, dass es beeindruckt jeden, der darin forscht. Es gibt so viele Leute, die erforschen das Universum, die Schöpfung, und sie sind beeindruckt von dieser Präzision in diesem Kosmos. Woher kommt das? Das kommt, weil Gott es geschaffen hat.
Amen.
Gott schafft kein Chaos. Gott schafft nicht ein Durcheinander. Gott schafft sehr genau und wunderbar. Und wenn wir das hier sehen, dann sagt der Vers 7 noch, dass als die Engel, das sind die Morgensterne, als sie das sahen, da heißt es, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Bestimmt an diesem Tag, wo Gott diese Welt schuf, war es herrlich. Viel herrlicher, als wir uns das vorstellen können. Und wenn wir das jetzt sehen und dann nochmal ganz zum Anfang der Bibel zurückgehen, das erste Kapitel, ich lese es euch vor. Den Vers 1 habe ich bereits gesagt. Und der Vers 2 sagt dann, und die Erde war wüst und leer. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dieser Vers vergleicht mit dem, was wir gerade in Hiob gelesen haben. Da muss man sich wundern und sich fragen, irgendwie passt das nicht zusammen. Diese Worte hier, die der Vers 2 erwähnt, wüst und leer, sind im Hebräischen die Worte Tohu Bohu. Und das ist ein Ausdruck, ein Wort, das kommt in der Bibel nur 4-mal vor und bezeichnet eigentlich ein Chaos. Man kann sagen, und die Erde war ein Chaos. Passt das zu Hiob 38? Es ist so, dieser Vers 2 zeigt uns wirklich eine tiefe Wahrheit, die wir begreifen müssen. Nämlich nachdem Gott diese Welt schuf, hat Gott den Engeln die Herrschaft über diese Erde übergeben. Das können wir zum Beispiel anhand von den Stellen, die hier unten angeführt sind, Jesaja 14 und Hesekiel 28 erkennen. Gott hatte die Engel über diese wunderbare Schöpfung, wie sie in Hiob 38 erwähnt wird, eingesetzt, für ihn über die Erde zu herrschen. Und doch zeigen uns diese zwei Stellen, Jesaja und Hesekiel, dass sich diese Engel erhoben gegen Gott. Alles Luzifer, alles voran. Der Engel des Lichts. Und er wollte sein wie Gott. Und aus diesem Grund musste Gott diese Rebellion richten. Er musste diese Rebellion richten. Das heißt, es gab schon relativ bald, nachdem die Engel geherrscht haben, bestimmt diesen Zustand, dass es eine Rebellion gab gegen Gott. Und Gott hat diese Welt gerichtet und diesen Engel, den Satan, der dann zum Satan wurde. Und kurz gesagt, das ist der Grund, warum 1. Mose 1, Vers 2 heißt, und die Erde war wüst und leer. Warum? Dieses Wort war in 1. Mose 1, Vers 2 kann man in zwei Weisen übersetzen. Entweder es beschreibt einen Zustand, der schon immer so da gewesen wäre. Oder man kann es auch übersetzen mit wurde. Denn dieses Wort wird in der Bibel verwendet, als die Frau von Lot zu einer Salzsäule wurde. Bestimmt war die Frau von Lot nicht eine Salzsäule, oder? Und die Frau von Lot war eine Salzsäule. Das ist nicht so. Sondern sie wurde zu einer Salzsäule. Und genau das gleiche Wort wird hier auch verwendet in diesem Vers 2. Das heißt, und früher hatte die Elberfelder hier auch noch eine Fußnote, dieses wurde drin war. Das heißt, dieser Vers richtig übersetzt zeigt, die Erde wurde wüst und leer. Die Erde wurde ein Chaos. Gott schuf sie herrlich. Aber durch die Rebellion von Satan musste er sie richten und die Erde wurde ein Chaos. Sie wurde, es war ein Gericht, es war Finsternis und es war alles mit Wasser bedeckt. Warum erzähle ich das? Das ist sehr, sehr wichtig für uns heute, weil das erklärt uns, warum überhaupt diese Welt in so einem Zustand ist, wie sie heute sich befindet. Viele fragen sich, warum gibt es so viel Krieg? Warum gibt es so viel Korruption? Es spielt keine Rolle mehr, in welches Land du heute schaust. Es ist überall korrupt. Überall. Jede Regierung, auch wenn sie gut aussieht, ist so korrupt. Woher kommt das? Weil es gibt einen, der herrscht über alle Reiche dieser Welt. Und das ist dieser Satan, der am Anfang hier gegen Gott schon rebelliert hat. Deshalb muss man verstehen, das ist der Grund für allen Konflikt, für allen Auseinandersetzungen, die es heute, für die große Auseinandersetzung, die es heute gibt in diesem Universum, dass es diesen Teufel wirklich gibt. Es gibt diesen Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Und der begann schon ganz am Anfang. Das müssen wir wirklich verstehen. Aber Gott hat nicht nach diesem Gericht dann die Erde aufgegeben und sich einen anderen Planeten gesucht und gesagt, ich mache woanders weiter. Lassen wir diese Erde in Ruhe. Ich habe keine Verwendung dafür. Das hat er nicht getan. Sondern alles, was danach kommt ab Vers 3, ist eine Wiederherstellung dieser Erde. Das heißt, was 1. Mose 3 ab Vers 3 steht, das ist Gottes Wiederherstellungswerk für diese Erde. Gott gibt diese Erde nicht auf. Gott will sein Reich und Herrschaft auf diese Erde bringen. Und das wird er auch tun, weil er ist Gott. Er ist nicht wie wir. Bei uns gelingen nicht alle Projekte, oder? Wie viel nehmen wir uns vor und wie viel davon erreichen wir? Manchmal nicht so viel. Aber bei Gott ist es nicht so. Alles, was Gott sich vornimmt, das tut er. Egal, wie viel dagegen steht. Selbst wenn der Satan kämpft mit all seiner Macht, Gott wird sein Ziel erreichen. Gott wird sein Reich auf diese Erde bringen. Das ist wunderbar. So, Gott schuf den Menschen. Wofür? Die Bibel sagt uns, Gott schuf den Menschen für seine Herrschaft. 1. Mose 1, lese ich kurz vor. Da sagt Gott, Gott sagt zu Menschen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen oder kriechen. Halleluja. Gott hat den Menschen geschaffen und eingesetzt für die Herrschaft. Das sehen wir hier. 1. Mose 1, 26. Deshalb geht es hier nach oben. Lobt den Herrn. Gott hat diese Erde wiederhergestellt, dann den Menschen geschaffen, damit der Mensch herrsche für Gott auf dieser Erde. Und das war auch wunderbar. Aber wir sehen, der Teufel, diese alte Schlange, gibt nicht auf. Wir können ihn zwar mit unseren physischen Augen nicht sehen, das heißt aber nicht, dass er nicht existiert. Mitnichten. Sondern gleich am Anfang hier verführte der Teufel den Menschen. 1. Mose 3, das ist hier. Und der Mensch fiel in die Sünde. Nun, manche denken, das sei nicht so schlimm. Alle tun doch Schlechtes. Alle sündigen. Aber wir sehen in der Bibel, schon sobald die Sünde im Menschen drin war, was ist geschehen? Kain tötete seinen Bruder aus Neid. Gleich bei den ersten Menschen gab es Mord. Und zwar Brudermord. Das zeigt, was für ein Gift wir heute in uns haben. Wir denken manchmal, ach ja, die Sünde. Manche Menschen sogar freuen sich an der Sünde. Ja, das Fleisch des Menschen ist so. Aber letztendlich sehen wir, diese Sünde ist wirklich ein Gift. Es ist das, was der Teufel tut, nämlich ein Mörder von Anfang an. So gleich am Anfang ist das geschehen. Wirklich furchtbar. Eine furchtbare Sache. Aber dann ist es nicht dabei geblieben. Wir sehen bei den Tagen Noahs das Nächste. Der Fall des Menschen, die Sünde, bleibt nicht stehen. Sie dringt in alle Menschen durch. Und wir sehen, dass zu dieser Zeit es etwas gab, was Gott nie wollte. Nämlich, dass die Engel sich mit den Menschen verbunden haben. 1. Mose 6 heißt es, Die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen gut waren und sie nahmen sich ihnen zu Frauen. Auf einmal gab es eine Schöpfung, die nicht Gottes Wille war, dass Engel und Menschen sich verbunden haben. Die Bibel benutzt hier ein Wort, das heißt Nephilim. Das ist ein Engelmensch sozusagen. Etwas völlig Verdrehtes, das musste Gott richten. Deshalb kam zu dieser Zeit dann die Sintflut. Gott musste die Menschen, wirklich alle Menschen richten. Aber wir sehen in der Bibel, Gott hat es nicht ohne Vorwarnung und in einem Augenblick getan. Sondern Gott hatte einen Menschen gerufen, Noah. Gott arbeitet immer mit Menschen zusammen für sein Reich. Er rief Noah an. Heute muss Gott uns rufen. Heute müssen wir wirklich den Ruf Gottes an uns hören, dass er uns braucht für sein Reich auf dieser Erde. Wir sind wichtig für Gottes Vorsatz. Herr Jesus Christus, der Herr muss unser Herz und unseren Geist ganz erwecken. Amen. Und dieser Noah baute diese Arche, wie wir alle wissen. Mein kleiner Sohn liest, ich glaube, fast täglich in der Kinderbibel die Arche. Jeden Tag lese ich ihm fast die Arche vor. Wir kennen diese Geschichte, wir denken, sie ist eine schöne Geschichte für die Kinderbibel. Aber diese Geschichte zeigt uns, Gott hat diese Welt gerichtet. Und er hat die Menschen gewarnt. Und er hatte eine Rettung vorbereitet. Es gab eine Rettung in diesen Tagen. Aber wer hat die Rettung ergriffen? Wer ist in die Arche hineingegangen? Acht Leute. Acht Leute. Wie viele haben damals gelebt? Bestimmt schon einige. Einige. So, leider, wir sehen die Sintflut. Gott musste alles richten. Dann sehen wir, kam der Turmbau zu Babel. Dort ist die Menschheit in einen wirklichen Götzendienst schon gefallen. Dieser ganze Turm hat viel mit Götzen und so weiter zu tun. Und sie wollten sein wie Gott. Wir sehen, die Sünde wirkt in den Menschen und verdirbt den Menschen völlig für Gottes Vorsatz. Das ist sehr wichtig zu sehen, weil das zeigt, warum Gottes Reich heute noch nicht auf dieser Erde so sichtbar ist, wie es sein sollte. Und dann tat Gott etwas Neues. Das alles hat ungefähr 2000 Jahre gedauert, was ich jetzt erzählt habe. Dann rief Gott Abraham. Er rief Abraham, um was zu tun. Er hat zu ihm gesagt, ich bringe dich in ein Land, aber nicht alleine, sondern und mache dich zu einem Volk, zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dieses Volk sollte Gottes Reich sein auf dieser Erde. Das ist hier die Zeit von dem alten Bund, von der Nation Israel, dem irdischen Reich Gottes. Das Reich Gottes auf dieser Erde hat ein neues Ausmaß gewonnen. Nämlich eine ganze Nation hat Gott sich herausgerufen. Angefangen mit Abraham, später dann aus Ägypten. Hat Gott sich ein ganzes Volk geholt. Warum? Er will sein Reich auf diese Erde bringen. Gott will diese Erde einnehmen. Und wie? Durch sein Volk. Und dieses Volk im alten Bund war Israel. Und er sagt in 2. Mose 19, das möchte ich doch vorlesen, was für ein Volk er da hat. Das ist ein besonderes Volk. 2. Mose 19, Vers 5 und 6, wer es hat, wir können es zusammen in Elberfelder lesen. Amen. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinem Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Halleluja. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Wunderbar. Was für ein Reich. Gott hat ein Reich von Priestern und eine heilige Nation. Wo gibt es so ein Volk auf dieser Erde heute? Deutschland definitiv nicht. Ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Wunderbar. Das war Gottes Plan mit seinem Volk Israel. Aber leider sehen wir, auch sie fielen wieder in den Götzendienst. Bis zu einem Punkt, dass sie ihre eigenen Kinder den Dämonen geopfert haben. Schlimmer als die Nationen. So schlimm ist es geworden mit Gottes Volk. Sodass Gott Nebukadnezar geholt hat, den König von Babylon, und die ganze Nation auslöschte. Die ganze Nation ging in Gefangenschaft und in die ganze Welt zerstreut, weil sie Gott so verachtet haben. Das ist hier der rote Streifen. Israel ist nicht mehr das Reich Gottes auf dieser Erde gewesen, sondern ging in Gefangenschaft und zerstreut worden auf der ganzen Erde. Aber Gottes Plan bleibt bestehen. Gott will sein Reich auf diese Erde bringen. Und diese Zeit hier von dem irdischen Reich im Alten Bund war letztendlich eine Vorbereitung auf das, was wirklich kommen sollte. Und das ist das Himmelreich. Das ist das Reich der Himmel auf dieser Erde. Und zwar angefangen mit dem ersten Kommen Jesu Christi. Die Bibel sagt Himmelreich nicht, weil es im Himmel ist. Das ist ein Missverständnis. Nein, das Himmelreich ist auf dieser Erde. Aber seine Herrschaft und seine Eigenschaften sind himmlisch. Sind wie Gott selbst. Die Gerechtigkeit vom Himmelreich ist nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Das Leben des Volkes, das in diesem Himmelreich lebt, ist das Leben Gottes. Deshalb ist es das Himmelreich. Und angefangen mit dem ersten Kommen Christi und dieser Zeitpunkt, der ist so wichtig, müssen wir vorstellen, hier läutet Gott ein neues Zeitalter wieder ein, wieder nach 2000 Jahren. Nach zwei weiteren 2000 Jahren hatte Gott schon jahrhundertelang das Kommen Jesu Christi angekündigt. Und die Bibel zeigt uns sogar auf den Tag genau. In Daniel 9 können wir sogar den Tag errechnen, wann Christus kommen sollte. Und es hat sich genau so erfüllt. Wir wissen, wo er kommen sollte. Wir wissen, wie er sterben sollte. Alles hat Gott sein Volk wissen lassen. Warum? Damit sie diese Zeit nicht verschlafen. Wir sehen, immer wieder wollte Gott sein Volk warnen. Immer wieder wollte Gott die Menschen retten. Immer wieder hat Gott den Menschen gezeigt, was als nächstes kommt. Und immer wieder hat fast kein Mensch darauf geachtet. Das ist wirklich die Geschichte. Und leider lernen wir Menschen auch nichts aus der Geschichte. Aber ich hoffe, dass wir wirklich lernen und klug werden. Weil zu dieser Zeit Christus kam, er war angekündigt von allen Propheten, von Mose angefangen. Alle wussten, der Messias wird kommen. Aber wer hat auf ihn gewartet? Wenn wir die Evangelien lesen, was diese Tage wahrscheinlich viele gemacht haben, es ist erschreckend. Es kamen die Weisen aus dem Osten, das waren nicht mal Juden. Die haben auf den König gewartet. Und dann haben sie in Jerusalem gefragt, wo wird der neue König geboren? Und was war die Reaktion? Nicht, oh Halleluja, der König ist endlich gekommen. Alles, was die Propheten jahrhundertelang ihm gesagt haben, hat sich jetzt erfüllt. War das die Reaktion? Sie haben gesagt, ganz Jerusalem ist erschrocken. Wie ist es heute? Der Herr sagt, ich komme bald. Und wir werden sehen heute, der Herr kommt sehr bald. Wie ist unsere Reaktion? Erschrecken wir und sagen, oh, hoffentlich noch nicht so bald. und suchen Gründe. Das wäre wirklich kein gutes Zeichen. Sondern wenn wir vorbereitet sind, wenn wir wach sind, dann werden wir uns freuen. Wenn wir sagen, Halleluja, der Herr kommt. Und so in dieser Zeit, wir sehen diese Weisen aus dem Morgenland, wir sehen eine Hanna, eine alte Schwester, sie hat gewartet und hat den Messias gesehen. Simon, ein alter Mann, er hat auf den Messias gewartet und hat ihn gesehen. Aber die meisten haben geschlafen und nicht nur geschlafen, sie haben ihn am Ende umgebracht und beseitigt. Gottes eigenes Volk hat den jahrhundertelange verheißenen Messias beseitigt. Woher kommt das? Weil es gibt einen, der dahinter steht und der kämpft, der Satan. Und wir dürfen nicht denken, er kämpft nur durch die Welt. Zu dieser Zeit hier kämpft er besonders durch die Religion. Die großen Feinde Jesu waren nicht Pilatus und Augustus oder Tiberius, irgendwelche Römer, Zöllner auch nicht, Sünder auch nicht. Die großen Feinde waren die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Ältesten, die Fürsten des Volkes. Das waren seine Feinde. Und wir dürfen nicht denken, oh ja, wir sind ja alle Christen, alles ist gut, es gibt so viele Versammlungen, es ist doch bestimmt alles gut. Mitnichten. Die Religion ist genauso verdorben und durchdrungen vom Feind wie die Welt. Zu dieser Zeit, als Jesus Christus kam, und wie ist es heute? Das Papsttum, ist das von Gott? Wollte Gott einen Papst, der Christus vertritt auf der Erde, als ob Christus nicht da wäre und er braucht einen Vertreter in Rom? Das ist nicht von Gott. Das ist das Werk des Feindes Gottes. All diese Spaltungen heute, unzählige Namen, ist das Gottes Werk? Auch nicht. Das ist das Werk des Feindes. Deshalb sehen wir, in dieser Zeit vom Himmelreich, obwohl der Strich gerade geht, es ist nicht sehr gerade. Wir haben eine andere Folie noch, aber dann haben wir sie nicht hier drauf. Über die Entwicklung der Gemeinde, da sehen wir, es ging ziemlich abwärts. Aber nicht für immer. Heute muss es auch aufwärts gehen. Warum? Weil der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Wir sind jetzt zwischen dem Ende von dem roten und diesem blauen Strich. Es tut mir schon schwer, das zu fokussieren hier. Wir sind hier dazwischen. Und zwar nicht mehr auf der, sondern mehr auf der anderen Seite. Kann ich schon gar nicht mehr zeigen, so nah. Warum? Weil dieses Zeichen ist erfüllt. Das werden wir sehen. Und diese Zeit bricht bald an. Und heute ist die Frage, was machen wir? Was machen wir? Wachen wir in unserem Geist? Sind wir nüchtern? Brennend? Errettet in unserer Seele? Es gibt viele Qualifikationen, um von hier nach hier zu kommen. Wir dürfen nicht denken, dass dieser Übergang vom Himmelreich in das nächste Zeitalter, das tausendjährige Reich, so einfach ist. Das ist eine Irrlehre, die wir heute im Christentum überall sehen. So viele Christen sagen, oh, es ist einfach. Ich sage euch, wenn dir jemand sagt, es ist einfach, das ist eine Lüge. Es ist nicht einfach. Warum? Weil der Herr sagt, wenige sind es, die ihn finden, den Eingang in das Himmelreich. Matthäus 7. Er sagt, viele sind es, die den breiten Weg gehen, der ins Verderben führt. Und der breite Weg ist immer einfach. Du brauchst keine Sorge haben auf einem breiten Weg, dass du stolpert. Aber der Vögel verderbt. Und der Vers in Matthäus 7 redet nicht von Ungläubigen und Gläubigen. Er redet auch von den Gläubigen. Und er sagte, Herr, aber geh durch die enge Pforte ein. Und wenige sind es, die diesen Eingang finden. Welchen Eingang meint der Herr? Der Herr meint diesen Eingang von hier, vom heutigen Himmelreich, in das kommende tausendjährige Reich. Wenn Christus kommt auf diese Erde. Dieser Eingang ist sehr schmal. Sehr schmal. Wenn es zur Zeit von Noah schon so war, und zur Zeit vom ersten Kommen Christi so war, wird es beim zweiten Kommen Christi genauso sein. Deshalb sind wir an diesem Wochenende zusammen, weil wir wollen diesen Eingang nicht verpassen.
Amen.
Und wohin geht's? Christus herrscht auf dieser Erde dann, sichtbar. Und zwar nicht alleine, sondern mit den treuen Gläubigen, mit den Überwindern. Nicht mit allen Gläubigen. Es ist eine, ich sage es nochmal, es ist eine Irrlehre, wenn wir glauben, ich bin gerettet, ich bin auch nicht vom Glauben abgefallen, also komme ich doch mit Sicherheit in den Himmel. Daran sind mindestens zwei Dinge falsch. Der erste ist, es geht nicht in den Himmel. Dieses Reich ist nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Der Herr sagt in Matthäus 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden, was ererben? Die Erde ererben, nicht den Himmel. Ja. Oder auch Offenbarung 20 sagt es sehr deutlich, die Verse, die hier stehen. Dieses Reich Christi ist auf der Erde, nicht in den Himmel. Und das zweite ist, es kommen nicht alle Gläubigen hinein. Der Herr warnte seine Jünger immer wieder und immer wieder, weil viele leider von uns Gläubigen werden diesen Eingang verpassen. Nicht, weil Gott es will, sondern weil wir die Errettung nicht ergreifen, die er vorbereitet hat. Wenn wir den Weg Gottes, um uns vorzubereiten, und den werden wir heute sehr klar sehen, nicht ergreifen, mit aller Entschiedenheit, dann werden wir in dieses Reich nicht hineinkommen. Es ist ernst, weil wenn der Herr kommt, es wird wirklich ernst. Wir haben nicht die Zeit, aber Offenbarung 19 zeigt, der Herr kommt als ein König, um zu richten die Nationen und zu schlagen die Völker. Und es wird wirklich ein Gericht. Und es wird eine Zeit geben, der großen Trübsal von 3,5 Jahren, durch die die Gläubigen hindurch müssen, wenn sie nicht vorbereitet sind. Es gibt wirklich viele Warnungen in der Schrift. So, Amen. Der Herr hat eine wunderbare Errettung für uns vorbereitet, aber wir müssen sie ergreifen. Und diese Zeit nicht verschlafen. Und nicht denken, alles wird schon gut. Nein, das wird nicht so sein. Und wenn dann der Herr kommt und uns heute jetzt hingeht, qualifiziert zu werden für diesen Eingang in das tausendjährige Reich, dann wird Christus diese ganze Erde aufräumen, sein Friedensreich auf diese Erde bringen, den Satan in den Abgrund sperren, den Antichrist in den Feuersee werfen und viele Dinge werden geschehen. Und nach den 1000 Jahren wird noch einmal auf der Erde aufgeräumt, wie das werden wir vielleicht noch besprechen. Und dann beginnt diese wunderbare Ewigkeit, das neue Jerusalem.
Amen.
Das ist dann die Vollendung von Gottes Reich auf dieser Erde. Aber heute ist es wirklich die Zeit, in der wir wachen müssen und dem Herrn sagen müssen, Herr, mach mich bereit für das Kommen deines Reiches. Mache mich bereit.
Amen.
Wirke in meinem Leben. Ich möchte qualifiziert sein für diesen Eingang. Nicht, indem ich es nur wünsche, sondern indem ich täglich mit dem Herrn zusammenarbeite. Und lesen wir vielleicht mal Offenbarung, Kapitel 20. Noch hier zum Schluss, Vers 4, Vers 6. Bei Vers 4 nur ganz den Schluss, nach dem Strichpunkt, wo es dann anfängt mit und sie wurden. Okay? Und sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Amen. Halleluja. Und Vers 6. Selig und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre mit ihm regieren. Halleluja. Wunderbar.
Amen.
Priester Gottes und Christi. Das heißt, wir sehen, dieser Eingang in das Reich hat mit der Priesterschaft zu tun. Sehr wichtig. Schon in 2. Mose sagte Gott, mein Volk ist ein Königreich von Priestern. Und dieser Eingang in das tausendjährige Reich hat genauso mit der Priesterschaft zu tun. Denn was machen diese Überwinder hier, die Gläubigen, die in das Reich hineingehen, nennen die Bibel Überwinder. Und das heißt, sie werden Priester Gottes und Christi sein. Wenn ich aber heute keine Ahnung habe, was ein Priester Gottes macht, ich habe keine Ahnung von den Opfern, ich habe keine Ahnung von den Festen, ich kümmere mich nicht um das Wort Gottes in 3. Mose. Ich achte nicht auf die Priesterschaft, kenne den Geist und die Salbung darin nicht, wie will ich in dieses Reich hineinkommen. Das ist ein Selbstbetrug. Das ist nicht möglich. Sie werden Priester Gottes und Christi sein. Das heißt, heute geht es uns darum zu lernen, wie wir Priester Gottes und Christi sein können. Das ist sehr ungewohnt. Ich gebe zu, sehr ungewohnt. So viel komische Vorstellungen über Priesterschaft. Die einen denken an katholische Priester, die anderen denken an orthodoxe Priester. Es gibt so viel komische Vorstellungen. Aber deshalb müssen wir die Bibel lesen. Nicht die Geschichtsbücher und uns verwirren lassen, sondern das Wort Gottes. Auch nicht die Menschen hören. Ohne das Wort zu prüfen. Alles, was ich sage, muss im Wort zu finden sein und geprüft werden, sonst darfst du es nicht glauben. Wir müssen wirklich prüfen. Und das Wort sagt, sie werden Priester Gottes und Christi sein. Und 1000 Jahre mit ihm regieren. Und beim Beispiel, wenn du ein Arzt werden willst, wir haben eine Schwester hier, ihr Bruder will Arzt werden, und wie einfach ist es, wenn du willst jetzt Luft- und Raumfahrtingenieur werden. So, du hast dich eingeschrieben und angefangen. Bist du schon fertig?
Nein.
Schon kannst du jetzt Flugzeuge bauen? A390. Ich weiß, aber musst du was Neues entwickeln. Meinst du, das würde klappen? Du gehst morgen hin zu Airbus und sagst, stell dich ein. Ich bin eingeschrieben. Was brauche ich noch? Lasst mich euren neuen Superflieger entwickeln. Meinst du, Airbus würde ich einstellen? Die werden dich nicht mal einladen. Zum Vorstellungsgespräch. Das ist nur, um ein Flugzeug zu bauen. Wie viele Jahre brauchst du? Mindestens. Nicht einfach. Und dann Master macht 5-6 Jahre. Wenn du auch einen Doktor machst, dann 8, 9, 10. Und das nur, um ein Flugzeug zu bauen. Und hier geht es darum, mit Christus über die Erde zu regieren. Und wir brauchen keine Ausbildung, kein Training, heute gläubig, morgen, heute eingeschrieben, Buch des Lebens, morgen regieren. Funktioniert das? Meinst du, der Herr wird dich auf den Thron setzen? Oh ja, du stehst ja am Buch des Lebens. Hier, bitte. Nein. Deshalb zeigt uns das Wort, die Priesterschaft ist die Vorbereitung auf diese Herrschaft. Die zwei gehören zusammen in der Schrift. Das ist nicht meine Idee. Ich empfehle jedem, Offenbarung 1 und 5 nochmal zu lesen. Dort steht es noch einmal geschrieben. Priester und Könige. Es gehört zusammen. Und was ist der Herr heute auf dem Thron? Die Bibel zeigt, er ist ein Priester. In Ewigkeit. Hebräer 1 und Hebräer 5 und 7 und 8 und 9 und Psalm 110. Und er ist ein König. Wenn der Herr heute ein König und ein Priester ist, was meinst du, will er aus dir machen? Manu.
Ein König und Priester.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Es kann nicht sein, der Herr ist auf dem Thron König und Priester und macht uns zu, ich weiß nicht was, Fensterputzer. Kinderdienstbeauftragte. Ist gut. Aber das ist nicht das Ziel des Herrn heute auf dem Thron. Der Herr heute auf dem Thron ist ein König und ein Priester, um uns alle zu Königen und Priestern zu machen. Warum? Damit wir qualifiziert werden für den Eingang in das tausendjährige Reich. Das müssen wir festhalten. Das müssen wir im Herzen bewahren. Darauf müssen wir es ausrichten und sagen, Herr, das ist mein Beruf. Wir haben alle einen himmlischen Beruf. Ich habe schon meinem Chef gesagt, das hier, was ich hier mache bei dir, das ist nicht mein wahrer Beruf. Mein wahrer Beruf ist das hier, Priester und König zu sein. Wirklich so muss es in unserem Herzen brennen, weil das ist viel größer als alles andere. Lasst uns die Zeit auskaufen und den Herrn bitten, unsere Augen zu öffnen, die Decken wegzunehmen. Seit wir sehen, Herr, du bist heute ein Priester und ein König auf dem Thron. Und du kommst bald zurück. Mache mich genauso zu einem Priester heute und zu einem König, um einzugehen in das tausendjährige Reich. Herr, vergiss mich nicht. Ich habe dem Herrn das oft gesagt die letzten Tage. Herr, nimm mich mit. Bitte, vergiss nicht. Sag mir alles, was es braucht. Und das ist die Antwort des Herrn. Priester und Könige. Doch, lobt den Herrn. So eine wunderbare Offenbarung und Gnade. Das ist wirklich eine Gnade. Wir dürfen das nicht gering achten.
Amen.
Und als Erkenntnis und Auslegung und irgendwie sowas behandeln. Das ist töricht. Das wird uns wehtun. Sondern wir sollen uns heute wirklich dem Herrn hingeben und sagen, Herr Jesus, Amen. Bring uns zum Ziel.
Amen.
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 Herr, bring uns zum Ziel.
Amen.
Mach uns zu solchen Königen und Priestern.
Amen.
Amen.
Ja, bring uns zum Ziel, Herr.
Amen.
Danke, dass du schon dort bist, Herr
Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Trainiere uns, Herr.
Amen.
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 Herr, zeig uns alles, was dazugehört, Herr.
Amen.
Herr, du siehst, du weißt, es ist nicht so einfach für uns. Herr, darum hilf uns,
wirklich
zu sprechen, Herr.
Amen.
Hoher Priester, hilf uns dabei, Herr.
Amen.
Hilf uns.
Amen.
Herr, trainiere uns.
Amen.
Du sitzt heute auf dem Thron.
Amen.
König und Priester.
Amen.
Lebst in uns. Amen. Wir glauben dir.
Amen.
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 Ja, wie wunderbar, dass der Herr uns in diesem Bild so klar zeigt, wo wir heute stehen. Warum zeigen wir das Bild noch einmal heute? Es ist, dass wir alle ein Empfinden dafür bekommen, in welcher Zeit wir heute leben. Wir leben in der Zeit des Endes von dem neuen Bund. Gottes Anordnung in seinem Reich war, du hast 2000 plus 2000 plus 2000 ergibt wie viel? 6000 Jahre. Und danach kommt ein Zeitalter, das geht 1000 Jahre. So, wir haben 6000 plus 1000, genau 7000 Jahre. Und das erinnert uns an die Wiederherstellung Gottes, sein Werk im ersten Buch Mose. Wie lange hat er gebraucht, um diese Erde wiederherzustellen? Er hat 6 Tage gebraucht. Und was hat Gott am 7. Tag gemacht? Es war Sabbat. Er hat geruht von all seinen Werken. Wunderbar, diese Parallele zu sehen von dem Anfang der Wiederherstellung des Gottes Werk zu dem Werk, was Gott mit seinem ganzen Reich heute mit der Menschheit erfüllen möchte. Gott ist sehr genau, sehr logisch, er macht alles gemäß seinem Prinzip. Es ist unmöglich zu sagen, ja, am Anfang hat Gott 6 plus 1 Tage benutzt, aber wenn das Reich Gottes kommt, dann 11 plus 7. Nein, sondern Gottes Wort zeigt uns, Gott hat dem Menschen 6000 Jahre gegeben. Hier wurde Adam geschaffen. In diesem Strich, das ist die Erschaffung von Adam. Und seit Adam bis heute sind es fast genau 6000 Jahre. So, wo stehen wir? Haben wir noch einmal 100 Jahre oder 200 oder 500 Jahre, bis Gott sein Reich auf dieser Erde aufrichtet und das nächste Zeitalter beginnt? Wenn wir sagen, wir haben noch einmal 500 Jahre, dann macht dieses Bild keinen Sinn. Wir haben 6000 und dann beginnt das 7. Jahrtausend. Und das ist ein wunderbares Zeichen, dass wir alle lernen und aufmerken müssen, dass wir in einer Zeit leben, wo Jesus das 2. Mal wiederkommen wird. Wir leben heute in der Zeit der Wiederkunft Jesu. Wir leben nicht in der Zeit von Adam oder Noah oder Abraham. Wir leben auch nicht im Mittelalter. Wir leben auch nicht 1967. Wir leben in 2017. Fast ab morgen. Und wir sehen hier geschrieben, dieser rote Balken beendet ist 1967, so in dieser roten Zeit hat Gott die Zeiten der Nationen uns gezeigt, dass die Nationen über Israel geherrscht haben. Aber seit 1967 wurde Jerusalem zurückerobert von den Juden. Und seit 1967 liegt Jerusalem nicht mehr unter den Füßen der Nationen. Sondern seit 67 gehört Ostjerusalem den Juden. Und das ist die Erfüllung der Weissagung von Lukas 21, dass die Zeiten der Nationen zu Ende sind. Und das war schon 1967. Und zu dieser Zeit ist Jesus noch nicht gekommen. Bis heute sind es wie viele? 49 Jahre. 7 mal 7. Das ist auch eine gute Zahl in der Bibel. 7 mal 7 Jahre sind seitdem vergangen, seit Gott dieses Ost-Jerusalem durch die Juden zurückgeholt hat. Und nächstes Jahr, in 2017, ist das 50. Jahr seit der Eroberung von Jerusalem. Und alle, die ein bisschen im Wort Gottes sich auskennen, die wissen, dass die Zahl 50 in der Bibel eine große Bedeutung hat. Es war nach den Juden, es war das Jubeljahr, das Halljahr. Alle 50 Jahre ging der ganze Besitz zurück an die Juden. Wenn ein Sklave verkauft wurde oder gekauft wurde, spätestens im 50. Jahr darf er zurückgehen zu seinem Herrn. Oder zu seinem Herrn, oder nicht zu seinem Herrn, zu seiner Familie, wo er hergekommen ist. Alle Besitztümer, alles ist am 50. Jahr ein großer Feiertag. Nach 7 mal 7 Jahre zum 49 und dann der darauffolgende Jahr war das Jubeljahr. Und das hat der Herr verkündigt. Bei seinem ersten Kommen hat er schon gesagt, heute ist dieses Jubeljahr vor euren Augen erfüllt. Das heißt, beim ersten Kommen hat der Herr schon erfüllt, wie viel mehr bei seinem zweiten Kommen. So, wir leben heute in einer wichtigen Zeit. Das bedeutet nicht, dass der Herr 2017 wiederkommt. Das heißt es nicht. Aber wir müssen aufmerken, dass in dieser Zeit, in der wir heute leben, fast alle Weissagungen der Schrift erfüllt worden sind. Und wir warten nur noch auf eine einzige Weissagung, die Erfüllung dieser Prophetie. Und wenn diese kommt, vielleicht kommt sie 2017, wir wissen es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es kommt, aber wir hoffen es. Wir beten dafür alle Zeit, dass es nächstes Jahr kommt.
Amen.
Wir wollen nicht noch mehrere Jahre warten. Und wenn 2017 dieses letzte Zeichen kommt, dann müssen wir alle wissen, dass die letzten 7 Jahre anfangen. Und dann kommt der blaue Strich, nämlich das zweite Kommen von Jesus Christus. Wer weiß, ob es geschieht? Aber 2017 ist eine gute Zeit. Es ist eine gute. Ich habe oft dem Herrn gesagt, Herr, nicht so schlecht. 50 Jahre sind vorbei seit 67. Wie wäre es, wenn du uns dieses letzte Zeichen jetzt gibst? Und wir werden noch im Laufe des Tages sehen. Die Politik hat es bestätigt. Die Wahl in den USA hat es uns bestätigt. Die Zeichen am Himmel bestätigen es uns auch. Es ist wie wenn Gott mit einer großen Posaune zu uns alle posaunt und sagt, wache auf. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir denken alle, ich will noch das erleben. Ich will noch heiraten. Ich will noch 8 Kinder haben. Ich will noch ein großes Haus. Ich will noch Karriere. Alle diese Gedanken, lass uns es ausrichten auf den Herrn. Wir sollen die Zeit der Stiftshütte, Laubhüttenfest feiern. Wir sind in einer Zeit vom Laubhüttenfest. Wir sollen nicht so sehr träumen von irgendwas in der Zukunft. Davon musst du träumen, weil diese Zeit kommt. Und das ist heute kein Witz mehr. Und es ist auch keine Theorie und Philosophie. Und wir dürfen nicht denken, das haben schon viele gesagt. Und viele haben gesagt, und es ist nicht gekommen. Und es ist wieder nicht gekommen. Und jetzt sagen wir es wieder, und es wird wieder nicht kommen. Der Herr wird zu dir sagen, du böser und fauler Sklave. Das ist nicht recht. Sondern unser Herz muss ausgerichtet sein. Hat nicht Haggai gesagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Warum? Weil die Zeit kommt zu einem Ende und wir leben, wie Christian gezeigt hat, dicht an dieser zweiten Wiederkunft des Herrn. Und heute müssen wir uns darauf vorbereiten. Wir werden am zweiten Teil dieser Versammlung noch sehen, dass der Herr gesagt hat, seid auch ihr bereit, denn der Herr kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. So, je mehr wir meinen, er kommt nicht, desto mehr wird er dann kommen. Das ist gut. So, lobt den Herrn. Lasst uns das im Gedächtnis behalten. Wir reden, wir geben hier keine Botschaft und Predigt und Auslegung über die Bibel. Wir zeigen dieses Bild, damit wir einen Eindruck kriegen, an welcher Stelle wir uns befinden. Und das, was hier ist, das ist die Bibel. Hier steht nichts anderes drauf, als allein das, was uns Gottes Wort zeigt. Wir müssen das glauben. Wir müssen an Gottes Wort wirklich glauben. Glauben nicht so viele Theorien und Philosophien. Lass uns an das glauben, was Gott gesagt hat. Daran dann liegen wir immer richtig. Wir liegen immer richtig, wenn wir an Gottes Wort glauben. Deswegen, wie schon gesagt wurde, lass uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen. Nüchtern sein.
Amen.
Gottes Tag erwarten und beschleunigen. Ich warte sehr auf diesen letzten Tag, täglich und alle Zeit. Und wir werden es bald sehen. 100%. Wir leben in einer guten Zeit. Wir leben in der richtigen Zeit. Ich bin froh, dass ich nicht im Mittelalter lebe, sondern in der Zeit, wo der Herr kommt.